Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachs und Gäste. Mein heutiger Gast ist Cleo Oechsle. Physiotherapeutin und Personal Trainerin mit eigener Praxis in Tägerwilen. Liebe Cleo, herzlich willkommen und schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich auf das Gespräch.
Cleo, du bietest in deiner Praxis ein enormes Leistungspaket als Physiotherapeutin und Personal Trainerin, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen. Was ebenfalls sehr interessant ist und über das ich sehr gerne mit dir sprechen möchte, ist dein Weg dahin. Du hast in Köln Sport studiert. Ja. Sport war ein ganz großer Teil und ist es immer noch deines Lebens, speziell Handball. Und du hast auch irgendwo geschrieben, dass dein Beruf auch Berufung und Leidenschaft ist. Wie kam es dazu, dass du heute Physiotherapeutin und Personal Trainerin bist?
Das war so, dass ich selber auf einem hohen Niveau Handball gespielt habe und eigentlich kurz davor war, eben in die Damenmannschaft in Allensbach zu kommen, die zu dem Zeitpunkt zweite Bundesliga gespielt haben. Und ich war da in einem erweiterten Kader und habe aber auch noch Jugendmannschaft gespielt. Und habe mir dann leider zum Ende der Vorbereitung das vordere Kreuzband gerissen, wodurch, also das war meine erste schwere Verletzung, die ich mir zugezogen hatte. Und eine vordere Kreuzbandruptur bedeutet halt, dass man erstmal ein Jahr lang eigentlich aus dem Sport raus ist, beziehungsweise bis man wieder voll in den Sport einsteigen kann, sind es einfach 9 Monate bis 12 Monate. Genau, dann musste ich selber zur Physiotherapie gehen, die Reha durchlaufen und das hat mich eigentlich, weil ich zu dem Zeitpunkt auch mein Abitur gemacht habe, dazu gebracht, dass ich dann mich dazu entschlossen habe, die Physiotherapieausbildung zu beginnen nach dem Abitur.
Das heißt, du hast danach auch kein Handball mehr gespielt?
Doch, ich habe dann, also ich konnte ganz normal wieder Handball spielen. Es waren Punkt in meinem Leben, wo ich mich dann halt auch entscheiden musste, beruflich und wie es weitergeht. Und diese Verletzung hat halt dann auch dazu geführt, dass ich noch auf einem sehr guten Niveau Handball gespielt habe, aber einfach nicht im Profibereich am Ende.
Du bist Physiotherapeutin, du bist Sportphysiotherapeutin, du hast in Köln an der Sporthochschule studiert, Sport und Leistung. Und ich komme auch aus dem Leistungssport und ich weiß, dass ein Sportstudium in Köln sehr anspruchsvoll ist. Ihr habt wirklich auch die Praxis, die extrem herausfordernd ist.
Ja, also ich habe natürlich keinen Vergleich zu einer anderen Universität. Ich habe die Zeit in Köln sehr genossen und es ist ein sehr großer Praxisanteil. Das kommt natürlich schon auch drauf an, also durch einen Bachelorstudiengang wurde das alles irgendwann umgestellt. Was man studiert, wenn man jetzt in den Bereich Sportmanagement geht, dann hat man schon am Anfang auch sehr viel Praxis. Gibt es ein Grundstudium, wo man auch die ganzen Sportarten oder einige Sportarten durchlaufen muss. Das wird dann weniger im Sportmanagement-Bereich, aber bei uns mit Sport und Leistung war das eigentlich durchgängig von vorne bis hinten, dass man ja vor allen Dingen Grundsportarten durchlaufen musste und nachher sich dann im Leistungsbereich auch andere Sportarten aussuchen konnte. Man konnte aber auch sehr viel ausprobieren und die Praxis hat einen sehr großen Anteil.
Was sind Grundsportarten?
Schwimmen, Leichtathletik, Turnen. Ja, das sind so die Grundsportarten. Und dann gibt es halt die spezifischen, eben bei mir war das dann auch Handball, aber ich habe auch zum Beispiel einen Kurs im Tennis gemacht. Und dann sind es auch Sachen wie Tanzen, wo jetzt mir weniger liegen, wo man aber die Kurse absolvieren muss und dann auch eben bestehen muss, damit man halt das Studium weitermachen kann.
Außerdem bist du Manualtherapeutin, Lymphtherapeutin und du hast eine Ausbildung in der Osteopathie gemacht. Richtig?
Ja, genau. Also in der Osteopathie bin ich noch nicht fertig. Da habe ich jetzt tatsächlich dann die Prüfung, muss noch eine wissenschaftliche Arbeit schreiben und dann habe ich die Osteopathie-Ausbildung abgeschlossen.
In deiner Praxis hast du ein unglaublich großes Angebot. Ich glaube, jeder war schon mal in der Physiotherapie und da denkt man so an dieses, ja, man wird behandelt und danach geht man wieder. Und bei dir ist es, ich sag mal, das ist wie ein Fitnessstudio, ein modernes. Du machst, ja, ein Athleten- oder ein Teamcoaching, du machst diese Sporttherapie, du gehst in diese Lymphdrainagen-Geschichte rein, du bist Personal Trainerin, machst Workouts, bietest klassische Massage an, du hast so ein MTT, diese medizinische Trainingstherapie, da stehen Geräte bei dir. Also du bietest wirklich so ein Rundum-Paket an und das ist sowas, ich glaube, da hat sich die Physiotherapie heute extrem gewandelt im Vergleich zu früher.
Ja, also das ist so, dass sich die Physiotherapie da verändert hat. Das fehlt leider noch viel zu oft, aber es gibt schon also sehr viele Praxen auch in dem Bereich, die das mittlerweile kombinieren, weil halt die aktive Arbeit einfach so wichtig ist. Und das ist halt auch das, was mir am Herzen liegt und warum ich mich auch selbstständig gemacht habe und jetzt aber auch eben noch die Osteopathie-Ausbildung gemacht habe. Also ich habe tatsächlich am Anfang, ich habe ja erst die Physiotherapie-Ausbildung gemacht, habe dann 2 Jahre gearbeitet oder 3 und dann eben das Sportstudium. Und damals vor dem Sportstudium habe ich in einer Osteopathie-Praxis gearbeitet und den physiotherapeutischen Teil abgedeckt. Und ich habe nicht so viel von der Osteopathie tatsächlich gehalten, weil mir das alles zu passiv war. Ja, ich halte einfach nichts davon, wenn sich die Leute hinlegen und dann nicht aktiv weiter an der Geschichte arbeiten, weil sie immer wieder kommen werden. Und mittlerweile habe ich dann aber gemerkt, dass halt die Kombination aus der Osteopathie, ja, die einfach nochmal sehr viel ganzheitlicher arbeitet als jetzt die Physiotherapie, mit dem aktiven Part sehr erfolgreich sein kann. Oder die Klienten, Patienten einfach heutzutage, ich habe auch das Gefühl, das hat sich ein bisschen verändert noch, vielleicht auch durch Corona, aber sehr viel komplexe Probleme haben, die ich auch rein physiotherapeutisch oft nicht behandeln kann, sondern dazu das osteopathische Wissen eben benötige, damit ich den Körper ganzheitlich sehen kann und behandeln kann und dann aber eben in den aktiven Bereich rein müssen, um das System des Körpers aufrecht zu erhalten und das dauerhaft verbessern zu können.
Das ist so auch, das ist so eine Frage, die mich interessiert, dieses Thema Haltungsschäden, Verletzungen. Du hast es angesprochen, durch Corona, das Fehlen an Beweglichkeit. Was ist dein Motor, dein Antrieb an der Physiotherapie? Was ist es, was dich da wirklich reizt und treibt? Ist es eher das Medizinische oder ist es das Ganzheitliche? Wo setzt du da an?
Also klar, es ist einerseits das Medizinische, dieses Wissen eben gerade jetzt auch mit der Osteopathie, die Anatomie des Körpers ist einfach super interessant und ja, man kann sich da halt auch nicht genug Wissen aneignen in dem Bereich, also selbst wenn man diverse Weiterbildungen gemacht hat wie ich, das hört eigentlich nicht auf, sondern man kann sich da immer noch mehr weiterbilden und noch mehr Wissen erlangen. Und dann ist es aber auch der aktive Teil und halt, also ja, es ist einfach die Möglichkeit, den Menschen zu helfen und was Sinnvolles zu tun, ja, und auch dann die Freude zu sehen, wenn es den Klienten wieder besser geht und was man erreicht hat. Also das ist halt gerade auch in der Sportrehabilitation, deswegen mache ich diesen Bereich halt auch so gerne, diese Fortschritte zu sehen, ja, wenn jemand eben einen Kreuzbandriss hat oder ich habe einige, die schwere auch Skiunfälle hatten mit Frakturen und dann sind die Monate auf Krücken angewiesen, dürfen nicht viel belasten und dann wirklich diesen Weg, der sehr lange ist, oft zu sehen, wie sie sich wieder zurück in den Alltag kämpfen und dann nachher halt auch weiter im Sportbereich. Ja, das vom Prinzip wieder gehen lernen bis dann wirklich ja, im Sport. Und das ist halt schön, diesen Weg zu sehen und begleiten zu können und beeinflussen zu können.
Ist dieses Thema Longevity, was ja irgendwie in aller Munde ist, also man tut auch was, damit man möglichst lange, möglichst gesund lebt. Ich denke, das spielt schon auch dann in deinen Bereich der Physiotherapie mit rein, dass du schon auch Klienten hast heute, die darüber hinaus auch begleitet werden wollen.
Ja, genau. Also es gibt auch einige, und das kann ich dann auch gut nachvollziehen, die einfach froh sind, wenn sie mich dann nicht mehr sehen müssen. aber es sind auch immer wieder welche, die dann eben länger da bleiben, ja, die das präventiv machen. Und das ist auch so ein bisschen, was ich mir wünsche, dass halt mehr Menschen wirklich aus diesem Kreislauf rauskommen, wieder aktiv zu werden und das Ganze zu durchbrechen. Ich meine, ich kenne es von mir selber, gerade in den Wintermonaten bin ich sportlich auch viel weniger aktiv als jetzt, wenn das Wetter gut ist oder eben durch die Situation, wenn man Mutter wird und dann Kinder zu Hause hat und einfach auch nicht mehr die Kraft hat, oder eben auch ein Vater, der den ganzen Tag arbeitet und dann heimkommt und dann sind noch die Kinder, dass man dann nicht noch viermal die Woche ins Fitnessstudio rennt oder joggen geht oder anders es macht, ist für mich völlig nachvollziehbar. Aber man muss halt verstehen, dass es dem Körper, und das ist eigentlich bei jedem so, besser geht, und auch der Psyche, wenn man einfach aktiv ist, ja, und dass man schafft, diesen Kreislauf auch zu durchbrechen. Da sind schon noch sehr viele eben, die das verstehen müssen und das schaffen müssen, um da wirklich auch körperlich besser dazustehen.
Ist das auch was du dann auch wirklich aktiv ansprichst?
Ja.
Okay.
Ja.
Und wie sieht so ein ideales Trainingsprogramm aus? Ich sag mal, was kann man wöchentlich machen? Was kann man monatlich machen? Was kann man vielleicht auch täglich machen, damit einem das schon hilft, besser und gesünder zu leben?
Das kommt natürlich auf die jeweilige Situation an. Eben, wir versuchen da die Arbeit mit einzubeziehen, das Soziale, und dann wirklich einen Weg zu finden. Für den einen sind es die zweimal in der Woche, und beim anderen sind wir froh, wenn er wirklich einmal die Woche spazieren geht. Ja, das kommt ganz drauf an, in welcher Situation die Menschen sich befinden. Man muss da wirklich das Umfeld mit einbeziehen, die Möglichkeiten, die jemand hat, und auch manchmal sind das finanzielle Möglichkeiten. Ja, das kann sich halt nicht jeder ein Fitnessstudio leisten oder Schwimmbad-Eintritt oder sonst irgendwelche Sachen. Und das versuchen wir dann halt, also mein Kollege und ich, eben mit einzubeziehen und dann einen Weg zu finden, der individuell angepasst ist.
Ich mache jeden Morgen Übungen auf meiner Matte, weil ich merke halt genau das, was du sagst. Wenn man es tut, tut es einem wahnsinnig gut. Und wenn man es mal weglässt, merkt man, es tut nicht so gut. Da ist so eine Frage, die mich total interessiert. Gibt es so eine Übung, die immer gut tut und die man eigentlich täglich machen sollte?
Also es gibt sicherlich Mobilisationsübungen. Ich habe da auch meine Lieblingsübungen, die ich fast jedem mitgebe, die sicherlich gut tut, aber das sind viele Übungen. Also wenn jemand gar nichts macht, ist es egal, was ich ihm erstmal mitgebe. Also ich darf ihn natürlich nicht überlasten, aber das können kleine Sachen sein. Ich habe zum Beispiel manchmal eben nach so Verletzungen, wenn es auch darum geht, um das Gleichgewicht, dann sage ich, beim Zähneputzen oder beim Spülen auf ein Bein stehen. Ja, diese Zeit, das Integrieren, diese Zeit ausnutzen, und das allein hat dann schon einen Effekt. Und wenn jemand gar nichts macht, ist es eben, braucht es nicht viel am Anfang, um schon einen Effekt zu haben. Natürlich ist Spazierengehen einfach sowas, ja, an die frische Luft. Das ist gut für die Psyche, man bewegt den Körper, man kommt meistens nicht in eine Überbelastung rein. Klar, jetzt für einen Sportler ist das nicht das Richtige, da muss ich natürlich was anderes machen. Aber jetzt die eine Übung, wo ich sage, die sollte jeder machen, würde ich so pauschal nicht sagen.
Von einer guten Freundin von mir durfte ich mal mit ihr und ihrem Vater, der schon sehr alt war zu diesem Zeitpunkt, auch in eine Physiotherapiestunde gehen. Sie ist gestürzt, hatte eine OP und dann hat man ihn in die Physiotherapie geschickt. Und da gab es einen Satz, eine Aussage der Physiotherapeutin, die mich irgendwie total begleitet bis heute. Solange ein Mensch atmet, sollte man sich bewegen, trainieren etc. Egal in welchem Alter.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich jetzt so ein bisschen angehen möchte, wirklich auch ältere Menschen dazu zu bewegen, dass sie sich aktiv, dass sie vor allen Dingen die Muskulatur nochmal beginnen aufzubauen, weil es ist so, der Muskelaufbau bzw. die Muskulatur nimmt ab im Alter und die Muskelkraft ist aber Voraussetzung für alles, ja, und das ist, also Krafttraining im Alter ist einfach super sinnvoll. Nicht, dass man hier einen Bizeps oder Muckis oder ja, weiß Gott, wie toll aussieht, sondern um eben so Dinge wie Sturzprävention zu betreiben. Auch fürs Gehirn hat das Krafttraining im Alter einen Effekt, ja, dass man einfach auch am Alltagsleben eben teilnehmen kann. Weil wenn ich mich nicht mehr bewegen kann, nicht die Kraft habe oder eben einen Sturz habe aufgrund von geringem Gleichgewicht oder Kraft, dann komme ich in diesen Kreislauf eben rein. Ja, das ist ja das Typische, ein älterer Mann oder eine ältere Frau stürzt und bricht sich irgendwas und dann geht das Ganze eben los, ja, dass man da wieder nicht wieder rauskommt. Und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Mhm. Und das ist was, was wir eben auch angehen möchten und was uns auch schon freut, dass wir viele Ältere auch haben, die bei uns da sind und gezielte Übungen machen, individuelle Übungen und eben auch das Gleichgewicht trainieren und die auch sehr glücklich oft sind und regelmäßig eigentlich kommen. Und auch da eben schauen wir, manche kommen einmal die Woche oder manchmal ist es auch nur alle 2 Wochen, aber sie kommen regelmäßig und das ist sicherlich ein großes Potenzial, was wir noch haben in der Gesellschaft, dass nicht nur um die jungen Sportlichen geht, sondern wirklich um alle, auch Kinder. Mhm. Also das ist ein weiterer Punkt. Ja. Diese Kinder, die heutzutage einfach überhaupt nicht mehr sportlich aktiv sind, wo sehr viel auf uns zukommen wird, auch im medizinischen Bereich.
Machst du das? Weil du bist ja wahnsinnig engagiert und weist auf diese Themen hin und weißt, wo wahrscheinlich der Weg hingeht, indem du sagst, da kommt was auf uns zu mit den ganzen Kids, die nicht mehr draußen sind, die nicht mehr spielen, die sich nicht mehr bewegen. Gibt es da Möglichkeiten? Hältst du Vorträge? Gibt es Foren? Wie sieht da deine Arbeit aus, das auch ein bisschen in die Gesellschaft reinzutragen?
Nee, aktuell tatsächlich nicht, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Also ja, ich bin eben noch im Handball unterwegs und habe jetzt seit dem Herbst letzten Jahres, mein Sohn ist jetzt eben 8, wurde ich dann auch dazu überredet, noch F-Jugendtraining Handball zu geben mit 2, 3 anderen Kolleginnen. Also wir können uns da zum Glück das ein bisschen aufteilen, aber das ist halt sowas, wo ich versuche, dann im sportlichen Bereich einfach das auch noch zu unterstützen. Bezüglich Vorträge oder Ähnlichem fehlt mir da einfach aktuell die Zeit. Mhm. Man müsste da schon wahrscheinlich in die Schulen und Kindergärten auch gehen, um da mehr zu erreichen.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, du bist, ich glaube, seit mittlerweile 9 Jahren extrem aktiv auch im Handball, also bei der HSG Konstanz, sowohl als Physiotherapeutin als auch als Trainerin. Wie stelle ich mir das denn vor? Es ist ja schon ein sehr hohes Niveau, was da gespielt wird. Und was ist da deine Aufgabe als Physiotherapeutin genau?
Naja, also bevor, das ist jetzt schon eine Weile her, vor Corona war das, glaube ich, hatte ich meinen ersten Sohn. Und zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich die Mannschaft komplett betreut. Also ich war die Hauptphysiotherapeutin. Ich hatte noch ein oder zwei Kollegen, die dann mal eingesprungen sind, wenn ich nicht konnte. Zu dem Zeitpunkt hat die HSG zweite Bundesliga gespielt. Die ist in Deutschland eingleisig, was bedeutet, dass man wirklich Spiele in ganz Deutschland hat. Also das weiteste war dann Hamburg, glaube ich, zum Fahren, wo man wirklich dann auch Freitag früh im Bus sitzt, 10 Stunden unterwegs ist, beziehungsweise 12 Stunden teilweise eben. Man hat einen Zwischenstopp, wo ein Training dann noch stattfindet, dann fährt man weiter bis ins Hotel, übernachtet dort und den Samstag versucht man meistens irgendwie rumzubringen und Samstagabend findet dann das Spiel statt. Und dann fährt man über Nacht wieder zurück und ist sonntagmorgens um 6 oft wieder in Konstanz gewesen. Und das war dann also eben außerhalb von der Trainingsbetreuung, habe ich die Spiele betreut und die Heimspiele. Und die Arbeit besteht dann darin, wirklich Läsionen im Griff zu behalten, nochmal Muskellockerung, kleine Wehwehchen zu behandeln und die Spieler halt aufs Spiel vorzubereiten, Tapes, Sprunggelenke zu setzen. Manche Spieler brauchen dann nochmal irgendwie eine Wärmecreme vorm Aufwärmen oder vorm Spiel, dies und das. Und genau, das war eigentlich so die Hauptaufgabe. Und mit der Geburt meiner Zwillinge konnte ich das dann natürlich nicht mehr ausführen und bin mehr in den organisatorischen Bereich gegangen. Wir haben dann geguckt, dass wir weitere Physiotherapeuten bekommen, die die Mannschaft betreuen. Und ich habe das Ganze im Prinzip organisiert. Also geguckt, dass eben immer beim Spiel jemand dabei ist, dass die Trainingseinheiten betreut werden. Ich habe das Material, was wir für den medizinischen Bereich benötigt haben, bestellt und die verletzten Spieler betreut, die Kommunikation mit Ärzten übernommen, wenn es darum ging, was hat jetzt der Spieler oder teilweise auch, wenn MRT benötigt wurde, dann mich darum gekümmert, dass sie schnellstmöglich doch einen MRT-Termin bekommen und dann eben auch die Verletzungen betreut und geguckt, dass sie halt so schnell wie möglich, aber auch so gesund wie möglich wieder zurück ins Training dann können.
Das ist sowas, was du sagst, das hat dir unglaublich Spaß gemacht, weil das hört sich wahnsinnig spannend an.
Ja, ja, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch ein sehr aufwendiger Job, der parallel zu allem anderen gelaufen ist. Also gerade die ganze Organisation, die Kommunikation, da läuft dann halt viel über eben WhatsApp-Nachrichten oder Telefonate und das läuft nebenher, neben dem normalen Alltag der Familie, oft am Wochenende. Eben diese Saison hatte ich auch öfter den Fall, dass ich dann freitags eine Nachricht bekommen habe von dem Physiotherapeuten oder der Physiotherapeutin, die eigentlich das Spiel betreuen sollte und dann nicht konnte und ich selber meine Familie organisiert habe und dann mich samstags 14 Stunden in den Bus gesetzt habe oder unterwegs war, um dann das Spiel noch zu betreuen. Mhm. Und das ist schon sehr viel Aufwand und Zeit, die da drauf geht. Unbezahlte Zeit, schöne Zeit, aber ja, da muss schon Leidenschaft dahinter stecken, dass man sowas macht.
Das ist ja auch ein Fulltime-Job. Also ich meine, das machen ja andere Physiotherapeuten in anderen Clubs. Ich nehme jetzt mal den Fußball. Die machen ja nur das, ist ihr Job. Ja. Also, und du deckst dann auch noch die Kommunikation mit ab. Du deckst auch noch die Organisation mit ab, plus Family etc. Also pff, ja, Hut ab, Wahnsinn. Okay. Was mich interessieren würde, ist auch noch dieses Thema, wir haben gerade eben ein bisschen über das Medizinische gesprochen, auch dieses Ganzheitliche. Wie wichtig ist Ernährung? Ist das auch ein Thema, was du mit betreust? Wie siehst du das?
Also Ernährung ist super wichtig, interessiert mich auch, habe ich auch Grundlagen im Studium gelernt und in anderen Weiterbildung sicherlich auch angekratzt, aber das ist so ein komplexer weiterer Bereich. Also sicherlich habe ich da ein Grundlagenwissen und gerade im Sportbereich geht es ja dann auch viel um entzündungshemmende Ernährung bzw. Faktoren zu vermeiden, die Entzündungen fördern, wie eben gerade Zucker, Alkohol, und dann auch eben Alternativen zu finden, die regenerationsfördernd sind, ja, auf natürlicher Basis. Aber das ist so ein komplexer Bereich, wo man, wenn man wirklich gut betreut sein will, dann nochmal einen Experten benötigt, ja, der wirklich sich dann darum kümmert.
Du hast die Fortbildungen angesprochen, du bist ein interessierter Mensch. Und ich habe gehört, dass du auch das Thema Arthrose mit in dein Portfolio nimmst. Also ich glaube, Arthrose ist eine der weltweit am häufigsten Erkrankungen, die es gibt. Wie sieht denn da so dein, ja, das aus, was du gern mit diesem Thema Arthrose für deine Patienten und Klienten machen möchtest?
Also das ist so, dass es ein Konzept gibt, GLAD heißt es, das aus Dänemark stammt, und das ist sehr erfolgreich gewesen und hat sich durchgesetzt und wurde dann eben auch in der Schweiz integriert und in Deutschland und ich glaube auch in anderen Ländern. Und da habe ich zuletzt eben die Weiterbildung gemacht und die Zertifizierung erhalten, dass ich eben dieses GLAD-Arthrose-Programm anbieten kann, das für Hüft- und Kniepatienten stattfindet. Also es geht aktuell mit dem Zertifikat eben um wirklich nur Hüft- und Kniearthrose. Und dieses Programm ist eben sehr erfolgreich und funktioniert vor allen Dingen eben über die Aktivität der Menschen, also die auch wieder zurückzubringen. Man hat herausgefunden, dass auch die Schmerzen, die Betroffenen haben, gar nicht unbedingt hauptsächlich durch die Arthrose selber. Also natürlich, eine Arthrose bedeutet eine Abnutzung im Gelenk, ja, dass da auch Entzündungen stattfinden können, die eben dann die Beschwerden auch verursachen. Man stellt strukturelle Schäden fest, aber man hat herausgefunden, dass die Schmerzen halt vor allen Dingen auch durch die mangelnde muskuläre Stabilisierung hervorgerufen werden, und dass Patienten, die das Programm durchlaufen, wo es eben hauptsächlich um die Kräftigung der Beinmuskulatur geht, dass die oft weniger Beschwerden oder in den meisten Fällen weniger Beschwerden haben, nachdem sie das Programm durchlaufen haben, Operationen herauszögern können und halt wieder auch aktiver sein können. Unter der Voraussetzung natürlich, dass sie selbstständig nachher weiter trainieren. Ja? Also das bedeutet nicht, dass man das Programm durchläuft, klar, und dann hat man Ruhe, sondern man muss, und so ist es auch aufgebaut von den Übungen, dass es Übungen sind, die man dann selbstständig auch zu Hause weiter durchführen kann. Also das findet eigentlich nichts an Geräten statt, sondern alles mit Therabändern. Es geht um Dinge wie Aufstehen oder Übungen in Rückenlage für die hintere Beinmuskulatur. Alles, was man selbstständig dann nachher auch zu Hause durchführen kann.
Interessant. Das heißt, dieses Thema Arthrose, dem beuge ich tatsächlich auch vor, indem ich mich bewege, indem ich muskulär meinen Körper trainiere. Und weil manchmal, man hört ja dann gerade bei älteren Menschen sehr oft, dass sie plötzlich feststellen oder die Ärzte, sie haben Arthrose. Und da denkt man ja so gleich immer auch an, ja, musst du mal die Ernährung umstellen. Aber im Grunde genommen, das, was du jetzt sagst, ist ja, es geht um die Bewegung.
Ja, also die Ernährung ist ein Teil von dem Programm. Also da wird auch ganz klar darauf hingewiesen. Natürlich sind es oft auch übergewichtige Menschen, die zu Arthrose neigen, ja, weil das Verhältnis einfach dann nicht stimmt. Aber das Problem dabei ist ja, klar, Übergewicht, aber dass das Übergewicht nicht von der Muskulatur stabilisiert wird. Ja. Wenn da Muskulatur vorhanden ist, die Gelenke stabilisiert und das Ganze abfangen kann, dann ist das Übergewicht nicht so tragisch, wie wenn ich gar keine Muskulatur habe.
Du hattest es ein paar Mal schon angesprochen, du hast Familie, du hast 3 Kinder, bist selbstständig, du hast eine eigene Praxis, betreust schon sehr lange die Handballer, wie wir gehört haben. Findest du für dich noch Zeit, Sport zu machen?
Ja, also auch sehr lange Zeit nicht. Jetzt sind die Kinder, also mein großer Sohn ist jetzt 8 und die Zwillinge sind 5,5 und das Alter macht einen enormen Unterschied. Also die werden selbstständiger und dadurch habe ich wieder mehr Zeit, auch Sport zu machen und habe für mich so das Joggen und seit letztem Jahr das Rennradfahren entdeckt. Also Joggen habe ich schon früher gemacht, aber man ist einfach super flexibel. Das kann ich durchführen, wenn es mir reinpasst. Und ich brauche nichts dafür, außer meine Motivation und meine Schuhe. Und kann sogar manchmal auch die Kinder mitnehmen, die dann mit dem Fahrrad halt nebenher fahren, was auch nicht immer von Vorteil ist, aber ja, man bewegt sich wenigstens. Ja. Jetzt so langsam habe ich wieder die Zeit, aber es waren schon auch einige Jahre, wo ich nicht wirklich zur sportlichen Aktivität gekommen bin.
Das heißt, deine Kinder sind auch sportbegeistert?
Ja, die kriegen das mit. Also mein Mann ist auch ein Sportler und ja, das ist für uns ganz normal eben. Wir haben die dann auch, also als sie kleiner waren, saßen die im Thule-Anhänger. Wir haben den Thule-Anhänger geschoben. Der Ältere ist schon mit dem Velo dann nebenher gedüst. Und wenn der nicht mehr konnte, dann hat man den auch noch auf den Anhänger draufgepackt. Und die kennen das nicht anders. Wir sind draußen, sobald es möglich ist. Immer mehr Spielplätze, wo auch so Hangelgerüste sind. Und jetzt haben wir selber im Garten so ein Hangelgerüst gebaut und die hängen da dran. Und abartig, was die schon leisten können.
Kleine Ninja Warriors.
Ja, wirklich. Mhm. Also die Mädels sind jetzt nicht in einem Verein oder so. Die haben da Probleme, sich zu lösen und dann wirklich selbstständig im Training zu bleiben. Aber das war beim Größeren auch so. Und jetzt spielt er aktuell Fußball, macht Leichtathletik und ist im Handball. Und ja. Jedes Kind braucht seine Zeit und die sind halt sonst aktiv mit allem Möglichen, was wir so zu Hause rumfahren haben.
Toll, cool. Kommst du noch dazu, Handball zu spielen? Also auch nur so als Hobby?
Nee, möchte ich aber auch nicht.
Okay, wollte ich gerade fragen, vermisst du es?
Nein. Ja, wenn man jetzt so A-Jugendliche oder Damen spielen sieht, dann juckt es einen schon ein bisschen. Aber ich spiele schon sehr lange nicht mehr. Ich habe dann mit, also eben zum Sportstudium mit 24 eigentlich aufgehört. Und ja, die Zeiten sind, jetzt ist mir das Risiko auch viel zu groß, mich tatsächlich zu verletzen. Das ist schon, auch wenn man aktiv ist mit eben Joggen oder anderem, ist so eine Spielsportart schon was ganz anderes.
Handball ist ja schon auch Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, das ist ja schon sehr körperlich. Ja. Also da ist ja eine Verletzung.
Ja, ja.
Beim Tennis ist das da entspannter, sag ich mal, sich zu verletzen.
Ja, und das ist halt gerade, wenn man, also ich finde auch die Verletzungsgefahr ist eigentlich in niedrigeren Klassen höher als im Profibereich, ja, weil schon Dinge unkontrollierter stattfinden.
Ich hatte ganz zu Anfang auch angesprochen, deine Praxis, die ist ja ganz toll ausgestattet. Also da gibt es nicht nur, wie man das so im Kopf hat, eine Liege, wo man liegt und behandelt wird. Du hast Geräte da, also es ist wirklich so ein kleines Fitnessstudio. Gibt es da sowas, wo du sagst, das ist was, was dich auch noch reizen würde, was du gerne noch inkludierst in deine Praxis, was so ein Wunsch ist?
Ja, es gibt natürlich schon... Also mein Traum wäre schon einfach noch eine größere Praxis mit eigentlich noch mehr aktiven Möglichkeiten. Klar, wenn man jetzt wirklich im Spitzensportbereich oder viele Klienten aus dem Spitzensport hat oder eben auch Hobbysportler, die einfach ambitioniert sind, sind es Dinge wie auch wirklich Kraftmessinstrumente, ja, wo man dann Daten hat zu Beginn des Trainings und dann wirklich das Ganze dokumentieren kann und auch die Verbesserung mit Daten dann festhalten kann und auch sieht, wo man wirklich dran arbeiten kann. In die Richtung, ja, kann ich mir da schon noch einiges vorstellen, aber aktuell ist es gut so und ich bin da sehr zufrieden und habe noch ein bisschen Zeit, ein paar Jahre, um Ja, es ist halt auch die Umgebung. Ne? Ich habe ja in Köln studiert und das ist schon ein ganz anderes Pflaster, was so Sportphysiotherapie und halt auch Sport angeht. Und manchmal träume ich schon davon, wie das wäre, wenn ich dort geblieben wäre und wirklich dann halt, keine Ahnung, 90% Profisportler betreuen, habe ich damals ja auch schon. Aufgrund der familiären Situation ist das hier gut so, wie es ist. Und ich bin sehr frei in meiner Gestaltung und schauen, wo das hinführt.
Genau, du bist ja noch jung und wie du sagst, du bist sehr flexibel und so eine Vision zu haben, sei es in 5 Jahren, sei es in 10 Jahren, sei es in 15, 20 Jahren, wenn dann die Kids wirklich aus dem Haus sind, dass du dann sagst, du gehst nochmal in so eine Richtung, das ist ja absolut möglich.
Genau.
Du hattest, glaube ich, damals Fußballer betreut.
Ja, also die Damen vom 1. FC Köln, die dann auch 2. Bundesliga, dann sind sie aufgestiegen damals in die 1. Bundesliga. Genau, die habe ich auch, ich weiß nicht, 1 oder 2 Jahre. Am Anfang habe ich bei der U17 angefangen und dann waren es noch 1 oder 2 Saisons dann bei den Damen.
Ist das sowas, was dich immer noch so ein bisschen reizt, neben deiner Selbstständigkeit, wo du sagst, das ist ja, schon ein spannendes Feld?
Das ist schon. Also das ist halt eben super schwierig, wenn man jetzt wirklich in einem Verein ist, dann ist es eben ein Fulltime-Job und man muss halt jedes Wochenende zur Verfügung stehen und oft auch, je nachdem, wie professionell der Verein ist. Aber außerhalb jetzt wirklich vom Fußball oder auch Handball, also im obersten Bereich, dann trainieren die ja schon auch viel tagsüber, aber eben jetzt in Konstanz auch, die Trainingseinheiten sind abends. Ja, die studieren, die arbeiten teilweise. Und dann ist man halt auch als Physio immer abends und am Wochenende gefragt. Und das ist was ich mir nicht mehr vorstellen kann und was auch nicht vereinbar ist mit der Familie. Aber ja, ein Traum wäre natürlich schon eben im Bereich Auswahl, wo man halt dann vielleicht eine Woche mal in ein Trainingscamp geht oder Wettkämpfe betreut, so punktuell im Jahr. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen und das wäre sicherlich so auch ein bisschen ein Traum, da nochmal was zu machen.
Nächstes Jahr ist Handball-WM in Deutschland, habe ich gelesen, unter anderem auch in Köln und Magdeburg, Stuttgart, München, Kiel, Hannover. Und wird man dich da mal sehen an dem ein oder anderen Spiel als Zuschauerin oder?
Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist relativ schwierig, an die Tickets auch zu kommen. Ich habe mich da jetzt noch nicht so tatsächlich, was wir jetzt gesagt haben, was eigentlich auch ein Riesenereignis ist, immer das Champions League Final Four in Köln. Das ist immer in Köln, das kommt jetzt im Juni. Und da waren wir schon ein paar Mal, da sind tatsächlich... Also kommt man eigentlich auch nur über Kontakte oder viel Geld dann an die Tickets. Das ist ein Event, was sehr, sehr cool ist, auch wenn man nichts mit Handball am Hut hat, weil das einfach Wahnsinn ist, was da abgeht. Ja, also man hat dann dieses Wochenende die 4 Spiele und alle Fans sind in der Stadt unterwegs und die Stimmung in der Lanxess Arena, das ist schon unbeschreiblich. Also das sind auch so eben, wir waren da schon ein paar Mal, Erinnerungen, die bleiben. Und tatsächlich aber WM 2007 war ja Deutschland Weltmeister und mein Onkel lebt eben in Köln. Und da waren wir dabei beim Finale und haben das miterlebt.
Wow.
Zufällig, weil er, also das wusste, hat vorher keiner mit gerechnet, dass die im Finale sind. Und es sind schon Spiele und Ereignisse, die man nicht vergessen wird.
Die Spannung bei einem Handballspiel, das ist schon, das reißt einen schon mit. Also da fällt es einem schwer, auch als Nicht-Handballer ruhig zu sitzen. Das finde ich auch super, super interessant.
Ja, das ist halt oft der Unterschied. Ja. Dann auch zum Fußball.
Ja. Genau.
Es passiert
einfach viel, viel mehr, genau. Wir sind irgendwie schon mehr oder weniger am Ende. Es geht immer sehr schnell, wie ich finde. Und ich würde dich bitten, liebe Cleo, ich beginne einen Satz und es wäre schön, wenn du diesen Satz beendest. auf eine einsame Insel würde ich mitnehmen?
Ja, meine Familie auf jeden Fall. Die dürfte da nicht fehlen. Wahrscheinlich ein Ball oder so. Dann wären alle beschäftigt. Ja.
Auch was zum Trainieren außer dem Ball?
Nee, man kann so viel mit dem eigenen Körper machen. Dazu braucht man keine Geräte oder auch keine Hilfsmittel. Also da finden sich immer Möglichkeiten. Und zur Not nimmt man die Kinder und nimmt die als Gewicht.
Liebe Cleo, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es hat große Freude gemacht, mit dir über das Thema Physiotherapie, wie das in der heutigen Zeit ist, über Personal Training, über deine Praxis, über das, was du gemacht hast, über den Weg dahin, über deine Leidenschaft, die man absolut spürt, zu sprechen. Schön, dass du da warst und für dich, ja, noch ganz, ganz viele Visionen, die sich hoffentlich auf der einen oder anderen Seite auch erfüllen. Und ich bin sicher, du wirst noch viele spannende Dinge machen und ganz vielen Menschen helfen, wieder in den Alltag zurückzukommen und ihnen auch im Alter ein gutes und gesundes Leben zu ermöglichen. Schön, dass du heute da warst.
Vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ein Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörern von Wachs und Gäste und wie immer an dieser Stelle gerne weiterempfehlen, weiter versenden und natürlich auch sehr gerne unseren Podcast abonnieren. Vielen Dank.